Wenn Sie sich noch mal kurz vorstellen.
Ich bin Philipp Kofal und als Künstler Adi Ugaga. Und,
okay.
Ja, ich habe das mit Jonas Simon, sammeln wir NFTs und haben uns entschieden, also sind dann zum Andreas gegangen und haben gefragt, ob wir...
Ja, also wenn ich da nochmal einhaken darf, Sie sammeln die Kunst, die NFT hat.
Genau, ich mache NFT-Kunst und sammle auch.
Genau, weil NFT, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja dieses Dokument und das ist nur die Chain. Die Blockchain.
Das stimmt, das stimmt. NFT, also es ist eigentlich Kryptoart.
Ja.
Und NFT ist ein Überbegriff.
Ja.
Es wird halt jetzt interchangeable benutzt. Aber NFTs kann natürlich ein Dokument sein oder ein Ticket oder
ja.
eine Karte.
Ja, ja. Also das Interessante daran ist ja dieses wertvolle Dokument, das
genau.
auf der digitalen Kunst ist. Und
yes.
das bezeichnen wir als NFT, das
genau.
Dokument. Genau. Mhm. Und Sie sammeln aber jetzt nicht diese Dokumente, weil das sind ja, glaube ich, sehr rar, sondern die Kunst, die mit NFT ausgezeichnet ist, oder?
Es ist quasi so, die Kunst selbst wird in einer NFT gemacht.
Mhm.
Also es ist quasi eine signierte digitale Version davon.
Ja, ich verstehe. Also ja. Aber es ist ja sehr schwer, so ein NFT zu erzeugen. Da gibt es ja Experten und unterschiedliche Experten, denke ich mal. Ne?
Es ist eigentlich sehr leicht.
Okay.
Es ist so, als ob man einen Knopf drückt und man published es, man mintet es auf die Blockchain
aha,
drauf.
Aha.
Also es ist gar nicht mal so schwer. Bei den anderen Blockchain war das Problem, dass die Gas Fees, also die Kosten, die entstehen, wenn man eine Transaktion ausführt, in einer Blockchain waren sehr hoch. Wir benutzen eine Blockchain, wo es eigentlich 30 Cent kostet, zumindest.
Oh. Also Experten haben gesagt, das ist ja so teuer, das ist so bezahlbar.
Das ist ja so eine Art Revolutionszeit, weil wir benutzen die Thesis-Blockchain.
Mhm.
Und früher war, wenn man ein Kunstwerk mintet, war es von 100 bis 700 Euro.
Mhm.
Und diese Thesis-Blockchain ist nicht basiert auf dieser alten Blockchain-Technologie.
Also der Bibel ist noch veraltet. Der Bibel, was der gemacht hat, ist veraltet.
Kann man sagen, weil es ja auf der Ethereum-Blockchain ist und
okay. Das
war letztes Jahr.
Wenn Sie mal kurz was zu Ihrem Background sagen, woher kommen Sie, wo haben Sie studiert?
Also ich bin Deutsch und Filipino, bin hier geboren und bin auf den Philippinen aber aufgewachsen, bin seit 15 Jahren wieder in Deutschland. Mein Background hier in Frankfurt ist, ich komme von Werbeagenturen. Habe mich dann als Freelancer 2012 freigesetzt, Freedom. Und seitdem mache ich auch Kunst an der Seite, ich mache auch Musik. Und seit dieser Revolution bin ich mit dabei. Also bin auch wieder zurück, voll in Kunst zu gestalten. Und
ja.
Das hat mich wieder auch befreit.
Und wie würden Sie Ihre Kunst charakterisieren? Welche Art von Kunst produzieren Sie?
Also meine Kunst ist eher basiert auf Garnkunst. Das ist AI-Kunst, kann man auch dazu sagen.
Mhm.
Ich bin auch Fotograf und ich generiere durch Machine Learning, also durch wie heißt Machine Learning auf Deutsch?
Künstliche Intelligenz.
Ja, aber Machine Learning. Durch KI-Prozesse mache ich dann meine Kunstwerke.
Mhm. Und Sie leben, arbeiten in Frankfurt?
Mhm.
Und wie alt sind Sie?
Ich bin 44.
Okay, gut. Und wenn Sie ein bisschen was über sich erzählen?
Ja, hallo, ich bin Johannes Simon. Ich bin das, was man heutzutage so ein Collector nennt. Also ich sammle NFTs und komme allerdings eher aus der technischen Seite.
Ja.
Also ich habe Informatik studiert und habe dann auch bei Werbeagenturen gearbeitet und kenne den Phil schon seit 13 Jahren jetzt.
Ja.
Und bin da zu den NFTs eigentlich so dazu gekommen, aus dem Sammlerwillen.
Aha. Also wie man früher traditionell die Picassos gesammelt hat, so sammeln Sie jetzt die NFTs. Wie viele NFTs haben Sie denn schon?
480.
Und wie lange sammeln Sie?
Seit 4 Monaten.
Okay, was ist denn der Reiz, NFTs zu sammeln?
Der Reiz daran ist, dass man erstens mit den Künstlern, also man ist viel näher dran an den Künstlern, da durch das Internet, durch Twitter, hat man da einen viel schnelleren Zugriff, weil die Künstler halt auch bei Twitter sind und man dadurch viel schneller mit denen interagieren kann. Und ja, von der Menge her, es liegt auch daran, dass die NFTs auf der Tezos-Blockchain nicht diese Preise haben wie bei Ethereum. Dadurch, dass es auch relativ günstig ist, die zu minten, können die Künstler die auch viel günstiger anbieten. Weil wenn ich natürlich ein NFT minte bei Ethereum und es kostet mich schon 500 Euro, das überhaupt hochzuladen, also in die Blockchain einzutragen, dann muss ich natürlich ja gucken, ja, ich brauche ja noch als Künstler mein Geld, dann muss ich das Kunstwerk natürlich gleich für das 3- oder 4-fache von dem Preis anbieten. Und bei Tezos, da kriegt man Kunstwerke für 0,5 Tes, was im Moment so vielleicht 1,50 sind, sag ich mal.
Jetzt früher, traditionell, hat man die Leute eingeladen in seinen Salon und hat dann seine gesammelten Werke mal vorgestellt. Wie präsentieren Sie denn Ihrer Community Ihre NFTs?
Da gibt es verschiedene Seiten. Da gibt es zum Beispiel eine Seite, die heißt OnCyber. Da kann man seine, alle seine NFTs, die man in seiner Wallet hat, direkt online anzeigen. Mhm. Und den Link kann man dann einfach teilen. Mhm. Und so kann man die man seine Collection weitergeben. Aha.
Und in der Wohnung oder so ist aber nicht, dass da ein Monitor ist, der...
Also ich habe einen Monitor, das ist mein zweiter Fernseher sozusagen. Den benutze ich manchmal für NFTs, aber eigentlich ist das Ziel, solche Monitore irgendwann aufzustellen, weil die viel weniger Energie verbrauchen.
Ja, ja, okay, ja, sehr schön. Haben Sie denn vor dem Kunst gesammelt? Oder kam das Sammeln der Reise erst mit den NFTs, mit der digitalen Geschichte?
Also teils. Also ich habe schon so 2, 3 Kunstwerke, sag ich mal, die aber von Eltern noch sind, von meiner Mutter oder meinem Vater.
Ja, was ist das, wenn ich mal fragen darf?
Gott.
Also so figurativ oder so?
Ja, ja, genau. Okay, ja. Und digitale Kunst war schon immer reizvoll, ja. Aber durch NFTs ist es natürlich erst richtig reizvoll geworden, weil früher konnte man natürlich einfach rechtsklicken, speichern, beziehungsweise die konnte man ja gar nicht kaufen vor noch einem Jahr ungefähr. Das ist auch so der Reiz daran, dass man...
Also der Reiz, dass man sagt, es reicht mir nicht, das anzusehen, sondern es ist mein eigenes jetzt.
Auf jeden Fall, das ist auch noch ein Reiz.
Ja. Was hat denn Ihre Community dazu? Ihre Freunde, Ihr Freundeskreis?
Ach, geteilt, sage ich mal. Einige finden es interessant, andere sind dann noch so ein bisschen abgeneigt, aber das liegt auch daran, dass es halt sehr neu ist, sage ich mal.
Aha.
Also es ist wirklich gemischt.
Okay. Und Sie leben, arbeiten auch in Frankfurt?
Ja.
Und wie alt sind Sie?
37.
37. Ja, Herr Kreulich, eine sehr spannende Geschichte, was Sie hier anbieten. Wie kam es denn dazu?
Tatsächlich kam es dazu, dass den Phil kenne ich jetzt schon länger, weil er immer wieder mal hier in der Galerie ist oder war.
Ja.
Und eines Tages ist er mit seinem Fahrrad hier vorbeigefahren und hat gefragt, Andreas, kennst du NFTs? Das ist spannend, da müssen wir mal was machen. Und da hatte ich gerade ganz wenig Zeit und sagte, nee,
kenne ich mich nicht kennenlernen.
Kenne ich eigentlich nur so vom Hörensagen, komm doch nochmal vorbei. Und dann kam er auch glücklicherweise dann nochmal vorbei.
Ja.
Und hat mich da so ein bisschen drauf gebracht sozusagen.
Aha.
Ich habe ja schon öfter mit Videokunst gearbeitet. Und insofern ist mir eine technisch basierte Kunst sehr nah. Also insofern hat Phil da auch eine offene Tür bei mir eingerannt. Und ich finde tatsächlich, das Spannende im Moment ist ja tatsächlich, dass es unabhängig jetzt von dem ganzen technischen Hype und der ganzen Spekulationsblase, die es da ja auch gibt, finde ich, verbinden sich mit den NFTs jetzt ganz spannende Fragestellungen. Gibt es hier jetzt ein neues künstlerisches Genre, was sich etabliert?
Das wäre zum Beispiel eine Fragestellung von mir gewesen, ja, genau.
Ich glaube ja, weil die NFTs sich auch grundlegend von der Videokunst unterscheiden. Darüber hinaus...
Darf ich da nochmal nachhaken, inwiefern? Was sind so die Hauptunterschiede für Sie?
Für mich sind die Hauptunterschiede, dass sie viel kürzer sind als zeitlich basiert.
Sind so also Loops meistens.
Es gibt ja NFTs, das sind statische Bilder, die kann ich mir auch ausdrucken. Die finde ich persönlich jetzt nicht ganz so spannend wie Bewegtbilder sozusagen. Mhm. Weil ich da der Überzeugung bin, dass Bewegtbilder das Medium einfach in der adäquaten Weise nutzen. Ein statisches Bild kann ich auch ausdrucken und da ist der Medium, die Message des Mediums nicht so stark. Und bei den NFTs ist es so, die sind in der Regel deutlich kürzer als Videokunst. Sie haben so zwischen, ich sage jetzt mal 10 und 20, 30 Sekunden und basieren auf Loops in der Regel. Ich muss als Betrachter nicht zu einem gewissen Startpunkt visuell einsteigen, sondern kann immer einsteigen. Mhm. Und im Grunde sind die NFTs, so wie sie sich jetzt gerade darstellen, so ein Zwischending zwischen Tafelbild und Filmsequenz sozusagen. Mhm. Und das finde ich tatsächlich das Spannende letztendlich, weil sich ja unser ganzer Konsum ja auch sehr viel stärker über digitalen Konsum widerspiegelt. Und dann sind die ja meistens tatsächlich so schon mitgedacht in der Produktion, dass ich sie auf dem Tablet, auf dem iPhone, also auf dem Mobiltelefon oder auf dem Bildschirm rezipiere. Mhm. Und das ist dann direkt mitgedacht. Bei Videoinstallationen, die sind meistens länger, sind als Installation manchmal auch gedacht, sprich, da ist der Raum, wo das stattfindet, mitgedacht, wo es auch Projektionen, die Leinwand oder die Projektionsfläche steht irgendwo im Raum. Mhm. Und ich habe jetzt echt schon viele Videokunst gesehen und die ist oft sehr, sehr langweilig.
Wenn ich jetzt reinschreibe, freut sich Frau Beckett.
Nein, das ist tatsächlich echt so das Problem. Ich habe jetzt schon einige Wettbewerbe auch kuratiert und ins Leben gerufen. Und wir hatten immer so Einreichungen, 400, 500 Einreichungen von Videoarbeiten.
Da haben Sie viel Kaffee gebraucht.
Und das hat sich über Wochen hingezogen, bis wir die gesichtet haben. Und letztendlich sind immer nur 40, 50 übrig geblieben, wo man sagt, die sind tatsächlich jetzt was zu konsumieren. Das ist ja auch immer das Problem bei den großen Ausstellungen. Meine Dokumenta mit einem starken Videoschwerpunkt sind dann 30 Tage Videoarbeiten zu sehen. Die sind ja im Grunde gar nicht konsumierbar für den Betrachter. Mhm. Und dann sind diese NFTs als so Zwischending zwischen Tafelbild und Bewegtbild perfekt. Und inhaltlich kommt es ja natürlich immer darauf an, was der jeweilige Künstler damit macht, ob eine Haltung dahinter steckt, ob das rein um visuelle Befindlichkeiten oder visuelle Triggerpunkte geht, die da angesprochen werden. Das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte, ja. Ich glaube, Beeple hat ja auch immer zu tagespolitischen Ereignissen Bezug genommen in seiner großen Installation. Ja. Wie ist denn Ihre Ausstellung angekommen bei Ihrem Publikum?
Sehr gut und sehr neugierig und die Reaktion des Publikums spiegelt aber auch eine gewisse Unsicherheit und Diskussionsbedarf, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ja. Und das finde ich gerade das Spannende, das finde ich auch das Tolle jetzt tatsächlich, dass ich das hier tun kann, dass ich im Grunde als Galerie jetzt teilhaben kann an der Entwicklung auch. Mhm. Also Kunstgeschichte ist ein großes Wort, aber letztendlich ist es so ein bisschen, was da passiert. Und was kann man sich Schöneres vorstellen für eine Galerie, als zu sagen, ich bin jetzt Teil von einer künstlerischen Bewegung, die jetzt in der Kunstgeschichte erstmal zum Auftritt kommt.
Wenn Sie sagen Diskussionsbedarf, Aufklärungsbedarf, wie werden Sie dem begegnen? Sind da Events geplant, Veranstaltungen?
Also Eventsveranstaltungen sind ja gerade so ein bisschen schwierig. Wir machen das auch dem Medium entsprechend sehr stark über Instagram auch, wo Sophie gerade im Hintergrund so eine Reihe macht, wo es im Grunde darum geht, ein bisschen zu erklären, um was es überhaupt geht, was die Probleme sind, oder was das Problem, was die Fragezeichen sind, wie ich überhaupt das verkaufen kann, ein NFT und wie das funktioniert. Also es gibt so einen gewissen, ich nenne es jetzt mal, blödes Wort, aber es gibt so einen gewissen pädagogischen Marketingzweig bei der ganzen Geschichte. Mhm. Dann gibt es eine virtuelle Galerie, die wir aufgelegt haben und die Website. Also es geht sehr stark über
Online-Medien.
Ja. Aber auch eben nicht nur, das finde ich ja gerade das Wichtige. Also mit der Pandemie habe ich auch sehr stark das Geschäftsmodell der Galerien für mich hinterfragt. Und gerade jetzt auch die NFT-Ausstellung zeigt mir, wie wichtig es ist, vor Ort Ausstellungen zu machen. Weil dieses Gespräch mit den Leuten, die kommen, ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, dieses NFT-Ding, um es jetzt mal so zu sagen, das braucht ein paar Jahre, bis ich innerhalb der Szene das Prozedere, wie ich es als Endkunde kaufen kann, ein bisschen simpler geworden ist. Aber auch wie von Seiten des Rezipienten da ein stärkeres dass die Hemmschwelle abgebaut wird, das auch zu kaufen.
War denn eine Nachfrage bereits da? Haben Sie einige überzeugen können?
Also,
ich muss es ja nicht schreiben, es ist ja nur eine neue.
Es sind jetzt einzelne verkauft.
Ja.
Aber ich stelle auch fest, es gibt auch eine andere Szene, die Leute, die speziell deswegen hierher gekommen sind,
ach ja,
die schon so ein bisschen in der NFT-Szene drin sind.
Ja.
Und bei meinen Sammlern ist tatsächlich momentan noch sehr viel stärker das ausgeprägt, na, ich hätte gerne was in der Hand. So. Mhm. Das Ölgemälde, die Skulptur.
Ja, so dieses analoge, traditionelle. Ne?
Aber wenn ich jetzt einfach mal den Leuten erkläre, gut, aber sie haben jetzt, man hat ja quasi über ein NFT, wenn man einen Monitor hat, auch die Möglichkeit, sehr viel unkomplizierter umzuhängen, beispielsweise. Mhm. Ich kann bei meinem Abendessen mit Gästen ein anderes Kunstwerk zeigen, als jetzt mittags mit meinen Kindern, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und das bietet natürlich auch für die Rezeptionen, auch im privaten Umfeld, ganz neue Möglichkeiten. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Für mich sind die NFTs im Mosaik der Kunst ein neuer Stein in diesem Mosaik, und wir werden sehen, ob der groß wird oder klein bleibt und dergleichen. Aber ich bin fest davon überzeugt, das ist ein neues Genre einfach. Mhm.
Planen Sie denn in diesem Jahr weitere Ausstellungen mit NFTs?
Wir machen auf alle Fälle wir werden dranbleiben.
So. Okay.
In diesem Jahr.
Beckenbauer hat gesagt, schauen wir mal.
Das Schöne ist ja, es gibt viele Vorteile bei der NFT. Also, um es kurz zu machen. Wir planen es zu machen, vielleicht im Winter, aber wahrscheinlich eher im Frühjahr nächsten Jahres. Wir würden auch gerne eine Publikation dazu machen, wo wir verschiedene Leute einladen, darüber zu schreiben. Und das auch in diesem Oldschool-Medium.
Ja, zu etablieren.
Hm? Ich bin auch Kunsthistoriker. Ich finde find Bücher gut. Und insofern ist es so ein Punkt, was ich gut fände, wenn wir das machen. Also wir haben es vor, und ich glaube, wir setzen es auch auf alle Fälle um. Mhm.
Wie ist es jetzt für Ihre Galerie? Also Sie haben einen Künstler, Sie haben ein Kunstwerk, das wird veräußert, ganz traditionell, sagen wir mal ein Gemälde, und dann bekommen Sie Prozente. Wie ist das jetzt hier bei den NFTs, wenn Sie das vermitteln? Mir geht es auch um den Blockchain. Ist denn die Vermittlung über Ihre Galerie auch enthalten im Dokument oder nicht?
Es kommt darauf an, wie wir es jetzt machen. Wenn ich das quasi nur zur Kommission habe, dann leiht mir der Künstler das aus, gewissermaßen. Das kann man da auch in der Blockchain verbinden. Mhm. Und das wird dann quasi, geht dann entweder zurück an den Künstler, dann ist es auch wieder verbunden, oder an den Endkunden, dann ist es da auch drin. Mhm. Oder wir kaufen die selbst auf, die NFTs, dann sind wir als Eigentümer da eben auch
aufgeführt.
Gibt es weiter. Ja. Das ist ja tatsächlich auch das durchaus Neue für den Kunstmarkt, dass die Transparenz sehr viel höher ist.
Ja.
Ich kann auch sehen, wie viele Exemplare tatsächlich verkauft sind.
Ja.
In den Galerien ist es ja oft so, dass da ist ja auch eine große Fassade immer vor dem tatsächlichen Verkaufsgeschehen. Mhm. Mhm. Und in der NFT-Kunst ist im Grunde alles nachvollziehbar. Mhm. Die Preise, wer was kauft und dergleichen. Mhm. Und insofern unterstützt es, glaube ich, auch so eine Entwicklung, die im Kunstmarkt sowieso jetzt stattfindet. Mhm. Der Kunstmarkt war ja oft so ein Markt, der mit vielen Geheimnissen umgeben war, mit Preislisten, die nicht auslagen und dergleichen. Das ändert sich jetzt ja alles schon. Mittlerweile kann man ja schon bei vielen Galerien online die Preise sehen, und insofern gibt es da auch eine gewisse Transparenz. Mhm. Bis auf den hochpreisigen Kunstmarkt. Da ist es immer noch anders. Mhm. Was
ich wollte noch dazu sagen, ein großer Unterschied ist ja auch, dass wenn ein Künstler die NFT verkauft, dann ist es ja ein Smart Contract, den man macht. Also wenn ich es jetzt kaufe, dann unterschreiben wir einen digitalen Smart Contract. Und bei den Künstlern, die wir haben, da ist schon die Royalties sind schon eingebaut in den Smart Contract. Also jedes Mal, wenn das verkauft wird, gehen von 10-25% zu dem Künstler zurück in seine Wallet. Mhm. Mhm. Also ist das ja schon garantiert, dass die Royalties transparent auch zu dem Künstler fließen, ohne Dealmacherei zwischen zwischen den Stationen quasi. Mhm. Also es ist immer garantiert, dass der Künstler seine Royalties kriegt, nach vorne.
Mhm. Jetzt lassen Sie ja eine wichtige Diskussion ein in die Kunstszene. Und wenn der Johannes schon sagt, ah ja, dann gibt es die Plattform, da kann ich mir das ja so günstig für 1,50 oder wie auch immer kaufen, ist es nicht dann auch schwerer für Galeristen? Wird dann nicht die Funktion einer Galerie ein bisschen ins Abseits gedrängt, wenn jetzt diese günstigen Plattformen existieren auch?
Ja und nein. Also einerseits ja, klar, wenn ich jetzt so gestrickt bin, dass ich das möchte als Sammler, dann wird das stattfinden, ganz klar. Es gibt aber natürlich auch Kunstliebhaber, die brauchen den Gatekeeper, also weil sie sich eben nicht selbst 20.000 Künstler auf einer Plattform anschauen wollen, nicht selber sich die Expertise erarbeiten können wollen, müssen, um sich da jetzt was auszusuchen. Mhm. Insofern braucht es, und das finde ich ja das Hoffnungsfrohe auch für das Geschäftsmodell der Galerie, die Funktion des Gatekeepers gewissermaßen, die ist nach wie vor gegeben. Mhm. Aber es wird ganz klar die Plattform da einen großen Marktanteil haben. Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, es verändert sich. Das ist ein bisschen wie Schuhe kaufen.
Naja, es gibt die Louboutins und es gibt die ganz günstigen.
Ja, aber ich kann mir ja auch die Louboutins kann ich mir auch im Internet kaufen. Mhm. So. Mhm. Wenn ich so gestrickt bin. Mhm. So. Ich kann aber auch in ein Geschäft gehen meines Vertrauens und schätze die Beratung, die Expertise und kaufe dann da. Also es ist natürlich ein Vergleich dahinter, aber wenn man zynisch wäre, könnte man das ja auch so.
Ich finde Curating auch sehr wichtig für die Zukunft, auch im Virtuellen, weil es gibt so viele Subgenres in der NFT-Kunst selbst. Auch wenn es bewegt ist, sind die Prozesse, ist genauso vielfach wie bildende Kunst in der Real World, gibt es genauso viel History von der digitalen Kunst. Es ist nicht nur ein Bild, das sind so viele Prozesse, wo man curaten kann. Zum Beispiel, Sie haben vorhin gefragt, wegen der Reiz, wegen Sammeln. Es ist ja auch so, dass viele digitale Künstler, früher konnte man das mit einem rechten Mausklick speichern und dann hat man es zu Hause. Ne? Es gibt viele Künstler, also Coder, Künstler, AI-Leute, die jetzt erst nach 10 Jahren von, wir folgen schon 10 Jahre, wir sind damit aufgewachsen. Es ist so wie Nintendo, wenn jetzt der Nintendo-Macher jetzt eine NFT, dann ist der Reiz da, das zu holen. Das ist von dem Nintendo-Typ, was früher noch nie da war für uns. Sonst könntest du ja einen Print machen, aber Print ist nicht digital. Es ist wirklich was anderes, der Reiz, das beide zu haben. Und zurzeit kommen die ganzen alten Künstler, die Pioniere der mathematischen Kunst, Generative Coding, AI, machen die NFTs und für uns, weil wir es schon so lange folgen, ist dann der Reiz da, das zu haben. Genauso wie in der echten Welt. Wir wollen diesen Künstler, wir haben von dem gehört. Genau. Und die Funktion eines Galeristen, weil wir haben hier einen Mix von sehr vielen Stils. Und wir alle haben unsere, er ist mehr Pixel Art, ich bin mehr Generative, er hat auch seine mehr Illustration, also bewegende Illustration. Wir haben alle unseren Stil und wir müssten einen Kompromiss, also was ist Kompromiss, aber wir haben von 40 Künstlern, wir wollten ja alle zeigen, alle tolle wollen wir zeigen. Es war herzbrechend, dass wir diese Liste runtergebracht haben, aber in der Zukunft kann man eine Pixel-Art-Show machen, eine AI-Kunst-Show, weil es gibt genügend Künstler, die unter diesen Umbrella dann auch existieren. Und das wäre auch die Zukunft und auch wichtig für Leute, die jetzt dazwischen sind oder traditionell, die auch ein bisschen kurios sind, wäre das der beste Gateway, für die reinzukommen.
Worauf wurde denn hier Wert gelegt bei der Ausstellung? Welche Künstler wurden ausgesucht und was ist ein Schwerpunkt dieser Ausstellung? Ist das jetzt die Vielfalt zu zeigen oder wie kam diese Ausstellung zusammen?
Also ein Schwerpunkt zu definieren ist tatsächlich jetzt, genau, das ist im Grunde erstmal das Bewegtbild, darauf haben wir uns dann doch geeinigt, es gibt jetzt zwei statische Arbeiten dabei, sonst ist der Wirkung tatsächlich das Bewegtbild. Und da war es und dann uns dann wichtig, da auch die verschiedenen Facetten zu zeigen. Eine Kunst, die auf KI basiert, im Grunde den Sehprozess, den Sehlernprozess eines Computers nachvollzieht, bis hin zu einer fast schon klassischen Arbeit, wo im Grunde Protagonisten aus Gemälden hintereinander gelegt werden und das dann quasi als kleiner Stop-Motion-Film läuft. Mhm. Das ist im Grunde letztendlich die Bandbreite von ganz weit vorne in der Entwicklung des Bewegtbildes, muss man sozusagen, durch künstliche Intelligenz bis hin zum Stop-Motion-Film. Mhm. Und alles, was da drin stattfindet, da haben wir da haben wir Spitzenbeispiele tatsächlich. Das ist ja auch das Tolle an dieser Szene, dass die momentan sehr offen ist. Wir haben hochkarätige Leute, wie Mario Klingemann, das ist einer der ganz Top-Leute, die Roma ausstellen und dergleichen. Ruben Froh auch ein Typ, der
macht die NFTs für Pussy Riot.
Genau. Auch in Tokio lebt. Wir haben eine junge Künstlerin aus Brasilien. Also es ist sehr, ein sehr, sehr internationales.
Wollte ich fragen, gell? Das ist sicherlich globalisiert. Wie ist es in Deutschland? Gibt es da gute Leute oder ist es eher noch Entwicklungsland?
Sicher, also wir haben den Klingemann, der kommt jetzt gleich. Also wir haben einen, der jetzt auch bei Sotheby's neulich etwas verkauft hat.
Ja.
Er ist auch wirklich ein AI, also KI-Pionier.
Wo lebt er?
In München.
In München, okay.
Mario Klingemann.
Ja.
Auch sehr bekannt, wurde auch in der Königgalerie in Berlin, wurde der auch gezeigt letztes Jahr.
Ah ja. Gibt es denn Frankfurter NFT-Künstler?
Nein, gute Frage. Also wir haben den Hoxie, also wir haben ein paar,
ja,
die wir kennen, aber
genau.
Das sind auch sehr, sehr kleine
Gruppen. Ja.
Das Spannende bei der Künstlerseite ist ja natürlich auch, wie sich jetzt die akademische Kunstwelt
dazu verhält. Ja.
Weil im Grunde ist es momentan auch so, dass es sehr stark eine starke außerakademische Kunstwelt
ist. Das glaube ich, genau. Ja.
Wobei auf der anderen Seite sind da jetzt auch schon Leute am Start, die schon Kunst studiert haben und dann relativ früh sich dafür
festlegen.
Ja, im Grunde stelle ich mir ja auch die Frage, ist ein Maler, der macht früher oder später, wenn er ein bisschen offen ist, macht er auch mal eine Lithografie, Zeichnung oder dergleichen. Und dann ist natürlich für mich auch die Frage, wie reagieren meine Künstler damit jetzt darauf? Wird es welche geben, die das auch mal machen zwischendurch? Mhm. Und wird das so eine künstlerische Technik sein, die öfter benutzt wird und auch Fächer begreift? Mhm.
Ich habe auch so eine Echtwelt-Analogie vielleicht. Also ich würde sagen, die NFTs sind so wie die Punk-Musikszene früher. Da musst du nicht den Bass perfekt spielen können oder Gitarre. Es geht um Expression, um Freedom of Expression. Ne? Und dann ist es dann auch nicht perfekt. Und das ist, was passiert bei der NFT-Szene. Man kann die Violine spielen für 20 Jahre und das ist toll, das ist schön. Aber man kann auch mit einem kaputten Bass auf die Bühne gehen und genau denselben Feeling auch weiterleiten. Und das ist, die NFT-Szene hat sich, ist schöner Chaos. Schöner Chaos und wir wissen nicht, wo kommen die Strukturen raus? Das ist alles fresh. Also deswegen, wir diskutieren immer noch, fast jeden Tag.
Ja, das ist super.
Wie geht es weiter? Wie fühlst du dich? Er ist ja von einer anderen Generation. Ich bin jetzt auch nicht der Jüngste, aber wir kommen alle von anderen. Irgendwie treffen wir uns in der Mitte. Yeah. Und das hat uns irgendwie jung gemacht. Ich habe auch zum Andreas gesagt, irgendwie fühlen wir uns wie...
mit 20.
Wir gehen jetzt wieder raus in die Welt und wir machen was wieder.
Yeah. Absolut. Also, yeah.
So fühle ich mich.
Ja, mein Sohn hat auch jetzt wieder einen ganz anderen Respekt vor mir.
Cool, wie alt ist der Sohn?
Der ist 16.
Oh, wie nett. Haben Sie denn zu Hause bei sich auch schon NFT-Kunst?
Oder? Ja, klar. Ja? Tatsächlich, der Cornelius, also mein Sohn, der hat sich auch, ich weiß nicht, der hat jetzt 3 oder 4 zu Hause.
Ja, klasse.
Schon sich
gestanden.
Wir haben ihn einen Geldbeutel gemacht.
Ja, genau. Wir haben die Wallet gemacht und mal könnte das machen.
Ja.
Das ist ja auch das Schöne tatsächlich, oder das, da, die große Chance bei den NFT besteht ja darin, dass die Hemmschwelle der Rezeption so gering ist. Momentan ist es ja so, dass zwischen der akademischen Kunst, um so auszudrücken, und dem Rezipienten eine riesen Kluft besteht. Die Leute haben viel zu viel Respekt vor der Kunst.
Das stimmt, ja. Trotzdem gar nicht eine Galerie.
Ja, bis hin, dass ja auch, war gerade in der Monopolson-Post, dass der Verriss hat eine Tradition von der journalistischen Seite. Der Verriss hat eine schöne Tradition bei der Literatur, Theater, Architektur. Da kann man herrliche Verrisse lesen im Bereich der bildenden Kunst findet das kaum statt. Weil selbst die Fachleute sich nicht auf dieses, also sprich die Journalisten.
Ja, aber die Ismen, die sind doch eigentlich von Kunstkritikern aus Protest entstanden. Impressionismus war ja sehr negativ belegt und, wo die Kritiker doch mal sich was getraut haben. Also es war wenig, sie haben schon recht, wenn man das Feuilleton liest, die Ausstellungen, die werden ganz vorsichtig, behutsam geschrieben. Ja. Und die Bücher werden schon eher mal zerrissen, ne? Aber genau. Es gab auch schon mal in der Kunstgeschichte heftige Proteste.
Aber ja, das stimmt. Also, aber da haben Sie vollkommen recht, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, großartige Kunstliteratur, die es da gab, in der Tagesweise. Aber das ist so ein bisschen eingeschlafen. Das ist eine andere Diskussion.
Ja, weil die moderne Kunst ist ja auch schwieriger in der Rezeption. Da brauchen wir ja schon sehr viel Background bei der Konzeptkunst und. Und das mag das eine sein. Ich weiß es nicht, ja. Es ist ein interessantes Thema.
Naja, aber.
Also fordern Sie die Presse dazu auf, mal ein bisschen mutiger zu sein.
Nein, im Grunde ist es doch ganz einfach. Wenn ich mich schon selbst als Künstler darauf zurückziehen muss, dass ich sagen muss, du kannst dir ein Urteil über mein Kunstwerk, was erstmal ein visuelles Ereignis ist, du kannst dir ein Urteil erst dann erlauben, wenn du einen gewissen Background hast, dann hat das Kunstwerk ja schon versagt. So, sage ich jetzt einfach mal. Im Grunde muss es ja durchaus auch so funktionieren, dass es die Leute...
Dass jeder einen Zugang dazu findet, egal wie.
Oder zumindest, dass der Rezipient sich so aufgestellt ist, dass er sich ein Urteil erlaubt, unabhängig davon, ob es jetzt fundiert ist oder nicht. Mhm. Im Bereich der Musik findet das statt. Mhm. Es gibt Leute, die hassen Free Jazz, weil sie nicht verstehen. Mhm. Aber die haben die Cojones zu sagen, Free Jazz ist nepp. Mhm. Kann ich nichts mit anfangen, ist ein Scheiß. Mhm. So, in der bildenden Kunst wird das in dieser Pointiere nicht ausgedrückt. Mhm. Also meine Utopie ist ja auch tatsächlich, um es jetzt mal in den Sport zu übertragen, Samstagnachmittags in einem Fußballstadion sind hier bei der Eintracht 30.000 Fußballspezialisten. Die haben alle eine Meinung zu dem, was da stattfindet auf dem Feld. Mhm. Und äußern das auch. Mhm. Mit viel Herzblut und Vehemenz. Mhm. In der Vernissage erlebe ich das nicht. Da kommen Leute, die interessieren sich für Kunst. Aber keiner äußert damit mit Werf und Herzblut, dass er was toll findet oder dass er was nicht.
Ehrlich?
Nicht, ach, ja. Nicht so. Also ja. Wie gesagt, meine Utopie ist, dass diese Kluft zwischen Rezipient und Kunst geschlossen wird. Und die spüre auch in meinem täglichen Tun. Und ich glaube, dass die NFTs da echt so einen niederschwelligen
Zugang haben. Ja, schön.
Ich wollte auch noch dazu sagen, dass die fehlende Literatur oder die Struktur, die einen Künstler pusht, ist ja weg bei NFT. Wir sind meistens Künstler, die auf Twitter einfach das Bild zeigen. Und wenn Leute das mögen, ohne Einfluss von History und Kunst, es ist so fast was Pures, ne? Weil wir haben Kunststücke, wo wir kennen die Künstler nicht, wir wissen nicht, wo die sind, wir wissen nicht, wie die heißen, wir wissen nicht, jetzt spekulative Blase, ob das, wird das was oder so, aber wir wissen, dass wir es mögen und deswegen holen wir es. Mhm. Und das ist vielleicht diese Expression, was du meinst, wenn einer ein Tor schießt, wir wollen einfach ein Tor erleben. Mhm. Und diese Künstler, die wir jetzt bei Twitter ist der Promotion Vehicle quasi von NFTs zur Zeit, und wenn wir das sehen, das ist für uns ein Tor. Und dann holen wir es uns, egal von wo die kommen oder was sie sind oder was sie vielleicht in der Zukunft werden. Und das ist dann vielleicht so ein Kontrast zu dem. Also das ist dann einfach nur ein pure Feeling, also ein Erlebnis. Und wenn wir jetzt so ein NFT kaufen, wir reden drüber, wir sind voll happy. Wow, toll, und was hat der noch? Und was hat sie noch? Egal, aber. Und das bringt. Das, yes, das ist für uns.
Das ist manchmal Happiness. Wie so ein Rausch auch ein bisschen.
Ja. Okay.
Weil der Künstler dann hat bei Twitter auch manchmal schreibt: Ja, morgen werde ich ein neues Kunststück rausbringen. Mhm. Und dann weißt du schon, okay, jetzt musst du dich mehr oder weniger vorbereiten auf die Zeit, wann er das hochlädt. Yeah. Weil es kommt ja auch immer darauf an, wie viele Editions davon dann verfügbar sind. Mhm. Und wenn es dann nur kleine Editions sind, dann weiß man schon, okay, da muss man schnell sein, weil sonst kann es sein, dass die weg sind.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und deswegen ist das, ja, es hat so einen ganz neuen Reiz auf jeden Fall.
jeden Fall. Mhm.
Wie war das?
Ist ja auch so ein spannender Punkt, wenn wir jetzt vom klassischen Kunstbetrieb ausgehen. Die Akteure, die da am Start sind, sind Kuratoren, Journalisten, Galeristen und vielleicht dann ein paar Kunsttheoretiker. So. Und die entscheiden ja letztendlich bisher, wer es schafft in den Kanon der Kunst und wer es nicht schafft. Mhm. Und da entwickelt sich ja momentan auch was Neues sozusagen. Mhm. Da ist natürlich auch, sind so Plattformen auch wichtig, ob das jetzt die Verkaufsplattformen sind oder die Kommunikationsplattformen. Mhm. Im klassischen Bereich merken wir Galeristen, Instagram ist irgendwie ganz wichtig gerade, bei den NFTs ist es Twitter. Und das sind alles so Dinge, wo ich auch fest davon überzeugt bin, da tut sich auch was in den Mechanismen der Kunstszene. Mhm. Zumindest mal in Deutschland, in anderen Ländern sind wir schon weiter. Und das ist halt auch so ein
Ich habe es gesehen. Was hast du gesehen? Okay. Sorry.
Ah, okay.
Ja. Draußen.
Okay. Welche Länder meinen Sie jetzt? USA oder?
Ich glaube tatsächlich, ich bin da jetzt erst eingestiegen sozusagen, aber die USA, aber auch ganz andere Länder, Malaysia, Brasilien, die Philippinen,
das ist toll.
Da tut sich wahnsinnig viel und ich merke auch tatsächlich, wie sich mein Fokus verändert, auch thematisch, weil ich einfach merke, irgendwie, da sind auch junge Künstlerinnen und Künstler am Start, die natürlich auch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben. Die brasilianische Künstlerin, die wir jetzt zeigen, Marissa, die hat von ihren ersten Verkäufen dann sich, also ist eine arme, so umschreibt sie sich selbst, eine arme lesbische Frau im Norden von Brasilien ergibt, die keine große Kulturinfrastruktur hat. So, die hat jetzt über die ersten Verkäufe, dann kann sie sich direkt mal einen neuen Computer zulegen können, um wieder neue Kunst zu generieren. Und da merke ich natürlich auch, dass wir als westliche Kunstproduzenten oder als westliches Kunstbiz natürlich auch sehr stark in unserer Blase sind. Und da merke ich gerade für mich selbst, ich bekomme viele interessante Impulse aus anderen Gegenden der Welt. Und das finde ich eben spannend. Mhm.
Mhm. Auf jeden Fall.
Was die Demokratisierung der Kunst auf der digitalen Welt.
Ja, mit allen Formen.
Vielleicht können wir es auch so machen, dass wir nochmal so, also ich finde, Sie haben ganz wunderbare Sachen gesagt. Ich hätte jetzt konkret keine weitere Frage. Ich würde ganz gerne mit Ihnen nochmal so einen kurzen Rundgang machen. Aber wenn Sie noch was sagen wollen, was Ihnen wichtig erscheint, was ich nicht fragte, gerne.
Ich hätte noch was. Sie haben ja immer Beeple erwähnt. Und Beeple war ja auf die Ethereum-Blockchain. Und was wir hier haben, ist alles auf der Thesis-Blockchain, weil für uns, auch für Johannes und ich, wir waren schon, ich war ja bei, also ich als Künstler war ja bei Superior. Es ist eins der ersten NFT-Plattformen letztes Jahr, also sehr groß. Da sind auch die Stücke, die richtig teuer sind. Mhm. Ich habe mich aber dann verweigert zum Minten, weil die ökologischen Kosten zu hoch sind. Mhm. Ein Minten zum Beispiel von einem Piece würde zum Beispiel 2 Stunden Flug, also selbe CO2-Emissionen.
Ja,
also
ja.
Das ist ein Kunststück. Hat man so einen Beitrag an der Umwelt, das ein bisschen privilegiert ist, wenn man hier in Deutschland im Westen ist. Mhm. Ne? Sitzt man am Computer und man denkt nicht über solche Sachen. Aber dann den Kaugummi ist natürlich ein Ding. Und ich wurde dann rausgekickt im Oktober oder November von Superior, weil ich nichts gemintet habe gegen diesen. Das war eine ganz große Issue letztes Jahr unter NFT-Welle. Und dann kam im März die Hic and Nunc, heißt das, Here and Now, Latein. Das ist ein Typ aus Brasilien, ein sehr Anarcho-Kapitalist, würde ich sagen. Also er ist keine Firma, er ist ein einziger Typ. Er hat auch, die Amis sind gekommen und haben gefragt, können wir da investieren? Er hat Nein gesagt, die Plattform bleibt offen. Aber die ist dann am 1. März wurde die online gestellt und Johannes und ich haben gesagt, hey, wir gehen darauf, weil das ist eine POS, ich will jetzt nicht zu tief, aber es ist eine ganz andere Struktur von den Ethereum, Bitcoin, das sind die alten Hasen. Und jetzt kommen die neuen Blockchains, die davon gelernt haben und die nicht auf Energiekonsum Wert schöpfen. Mhm. Und das ist alles hier, also Hick and Nunk.
Okay.
Thesis.
Genau, ja. alle NFTs, die Sie sehen, sind bei Hick and Nunk gemintet.
Okay.
Und man kann sagen, das ist die ökologische Blockchain vielleicht.
Ja.
Viele online sprechen auch viele von Clean NFTs.
Also, das ist die Hashtag.
Natürlich sind sie nicht clean, ist ja klar.
Ja.
Alles verbraucht ökologisch.
Ja, klar, ja, das ist schon interessant.
Wie viel Strom verbraucht man?
Ja.
Und wenn man sieht, wie viel bei Ethereum verbraucht wird, weil Ethereum selber, die ganze Blockchain, die verbraucht im Jahr ungefähr dasselbe wie das Land Holland, also mit den Niederlanden.
Oh je, ja.
Und bei Tezos sind das 0,0001% ungefähr davon.
Ja.
Ich würde sagen, es kostet zu minden, kostet, wie man einen Tweet aussendet.
Okay.
Also so viel, wie das kostet.
Ja, ja.
Und das macht natürlich Sinn, so weiterzumachen. Das ist auch eine kleine Revolution in der großen NFT-Welt, die man auch nicht jetzt in Zeitungen liest, dass es gibt cleaner NFT-Blockchains.
Wir sind ja schon ganz in den Feinheiten. Und nochmal eine Frage, OpenSeas ist auch so wie Tezos, oder?
Leider nein. Also es ist ganz lustig, dass die OpenSea sagen, weil die haben ja Investment gestern gekriegt. Ne? Aber OpenSea wollte Tezos integrieren in ihrer Plattform, haben auch die Funding von der Tezos Foundation gekriegt, haben es aber noch nicht implementiert.
Okay.
Ist eigentlich die größte Spendingplattform.
Ja, ja.
Das Lustige ist, Hick and Nunk hat alle Daily Active Users von den Alten schon übertroffen. Also wir haben mehr Active Users auf Hick and Nunk und da wird nicht drüber geredet in den Medien, aber Hick and Nunk hat Daily Active Users OpenSea kombiniert. OpenSea, Super Rare, Mintable, Rarible kombiniert, haben wir mehr Active Users auf Hick and Nunk. Ja, das ist was ganz Lustiges eigentlich.
Jetzt aber eine ganz blöde Frage. Angenommen, ich würde jetzt hier dieses Kunstwerk promoten, würde sagen, das ist super toll und das ist bei Hick und Nunk jetzt zu haben. Was ist dann der Profit für den Herrn Greulich bei der Geschichte? Die gehen dann auf die Plattform?
Was wir machen, das sind ja alles unsere Pieces. Ne? Die haben wir alle in einem Geldbeutel aufbewahrt und so zeigen wir die auch in einer virtuellen Galerie.
Okay.
Das sind quasi. Hast du was dazu sagen?
Nee, für die Frage ist berechnet. Also, wir haben darüber auch schon natürlich gesprochen. Reizvoll ist es dann quasi, wenn wir was anbieten, was es eben nicht mehr gibt auf dem Markt.
Ja, das wäre dann für Sie als Galerist der Reiz. Richtig. Denn so oder pushen wir das, dann ist ein neuer, toller Trend. Aber
nee, einerseits so kann es so funktionieren. Oder die Künstlerin, der Künstler macht für uns eine Arbeit exklusiv.
Dann, genau.
Wir haben auch eins.
Genau, da ist dann das
okay.
Haben wir auch.
Ja.
Und das spiegelt für mich auch eine Entwicklung des Kunstmarktes wider. Auch der etablierte Kunstmarkt wird sich in Zukunft ändern. Da wird es nicht mehr diese Exklusivverträge geben für Künstler, sondern der wird eine Galerie einzelne Arbeiten vertragen für Künstler.
Hat ja schon nachgelassen. Also genau. Selten ist ja heute ein Exklusivvertrag.
Ja, weil die Künstler auch nicht von einer Galerie leben können. Das ist ja auch die Realität, das muss man einfach mal so sagen.
Ja gut, ist auch die Verpflichtung zu groß für die Galerie, ne? Weil ist man ja verantwortlich und...
Genau, und das funktioniert sonst würden wir alle mit Porsches rumfahren.
Ja, vielleicht ist der versteckt, Herr Kreuz. Das wissen wir nicht um die Ecke. Muss aber auch nicht sein. Das Leben ist auch schön ohne Porsche, oder?
aber ich finde es so, für die Galerie auch zu überleben, finde ich so, zum Beispiel, wenn ein traditioneller Kollektor, ich habe es auch zumindest also gesagt, dass eigentlich sollten wir das bei den traditionellen Collectors, sind ja kurios, wir hatten Leute, die uns gefragt haben, dieses Konzept halt mit dem Wallet, ne, und das schickt man da digital, ist dann halt so ein bisschen fair noch. Am besten wäre es ja, wenn wir den Monitor gleich mitnehmen. dass wir den Monitor gleich mitnehmen können, weil letztendlich ist ja dieses Menschliche noch drin, ich will etwas holen, wie Schuhe, ich will zum Laden gehen, das ist auch mal wieder den Unterschied, digitale Schuhe, Louboutin zu kaufen und zum Laden zu gehen und diesen Erlebnis zu haben, die Louboutins anzupassen, und wenn das so wäre, dass wir den Monitor einfach mitgeben können und dass sie das heute Abend noch aufhängen können, finde ich die Mission wäre komplett. Und dann in der Zukunft ist ja so, die Künstler sagen ja dann digital, hey, morgen drop ich ein Mint. Und dann wäre ja auch eine Galeriefunktion, dass zum Beispiel dieser eine Kollektor mag gerne den Klingemann und jedes Mal, wenn der Klingemann was rausbringt, ist man halt der Facilitator, dass man dann auch schon sagt, hey, ich will ein Piece, das leite ich weiter zu meinem zu meinem Klienten. Und so geht es ja auch, oder Andreas?
Ja,
so geht es. Man ist representative quasi und ist immer dann am Laufen, was, was kommt. Und das ist auch natural, finde ich. immer dabei zu bleiben.
Ja, man muss dran.
Ja, wir müssen mehr arbeiten.
Das ist echt so. Wie geil, das, wir müssen mehr arbeiten. Ob das jetzt Social Media ist, das ist einfach. Aber ich finde es gerade spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Dieser Umbruch, gell? Ja. Machen wir noch einen kurzen Rundgang.
Absolut, ja.